April.
Ja. Genau, also von nix kommt nix. Erstmal kurz zu mir. Man kennt mich eventuell, weil ich so ein paar Sachen Nix-Packages maintaine. Außerdem schreibe ich an einem Fediverse-Protokoll und habe so ein bisschen so an ActivityPub-Software gearbeitet. Hat man eventuell schon mal gesehen, wenn man irgendwie so mal im Fediverse aktiv ist. Ja. Genau, was ist eigentlich Nix nochmal, falls hier sich irgendjemand verirrt hat, der noch nie was davon gehört hat? Gibt es da jemanden? Okay, nicht? Dann trotzdem nochmal kurz für den Livestream und für das Protokoll. Nix ist ein deklarativer Paket- und Konfigurationsmanager mit einer eigenen Programmiersprache, die Turing-complete ist. Mit der kann man so schöne Sachen machen, zum Beispiel irgendwelche TOML-Dateien definieren, die dann sagen, welche Mate man haben möchte. Dann in NixOS. NixOS ist eine Linux-Distribution, die auf diesen Nix-Derivaten basiert. Da kann man dieses System, da kann man natürlich auch auf andere Kernels und andere Systeme übertragen. Wir haben da zum Beispiel NixWSL oder NixBSD, also ein NixOS sozusagen, was mit dem BSD-Kernel läuft oder mit einem OpenBSD-Kernel läuft. Dann haben wir die Flakes, ganz heikles Thema. Das ist ein Dependency Management für Nix im Input-Output-Schema. Da werden Inputs, zum Beispiel andere Flakes wie Nix-Packages oder auch andere Git-Repositories genommen, als Input für die eigenen Derivate benutzt und diese Derivate werden dann wieder als Outputs exposed, also zum Beispiel Nix-Systeme, die gebaut werden und deployed werden können, Pakete und Module, die dann zum Beispiel auch andere Flakes wieder importieren können. Das haben wir zum Beispiel so mit Nix Coreboot, eine schöne Flake, die wir haben, um Nix Coreboot sozusagen zu bauen und dann auch auf den Systemen hoffentlich bald mal zu deployen. Genau, also wenn man sich das eventuell vorstellen kann, ich nutze Nix. Wer auch? Ja, ist ungefähr die Hälfte des Saals. Wer hat vorher Arch benutzt? Auch die Hälfte des Saals. Was für eine Überraschung. Wer ist trans? Oh, tatsächlich weniger als gedacht. Aber wir sind doch auf der GPN. Wer mag Züge? Tja, wer hat schon mal einen Infinite Recursion encountered von den Leuten, die nichts benutzt haben? Oh. Und wer nutzt Flakes? Tja. Ja, und wer denkt, dass Flakes jemals stable werden? Oh, eine Person. Zwei, okay. Ja, ich habe da so ein paar Voraussagen tatsächlich getroffen zu den Leuten, weil ich mir natürlich denke, ein NixOS-Talk, wer wird sich das natürlich anschauen? Die Leute, die Nix benutzen? Tja. Wer hat vorher Arch benutzt? Natürlich auch. Die Hälfte der Leute, von den Leuten, die Nix benutzt haben mindestens. Ich habe tatsächlich gedacht, dass hier ein paar mehr Trans-Leute sind, weil das doch so das Stereotyp bei uns in der Community ist. Naja, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal.
Alle beim CSD.
Alle beim CSD, oh, stimmt. Ja, Terminüberlappung, ne? Züge, natürlich. Wir sind hier in einer Nerd-Community. Wer mag nicht Züge?
Hm?
Ja, der Zug ausgefallen. Oh, aber warum sind dann so viele Train-Nerds da? Keine Ahnung, egal. Ja. Naja, wenn man halt Flex-Ticket hat irgendwann, weil man einen Sparpreis bucht, dann fällt der Zug aus. Ja, keine Ahnung, Infinite Recursion encountered. Ja, confirmed, wir haben sehr viele Nix-Leute hier. Flakes auch, also das ist tatsächlich so eine Sache, da hätte ich tatsächlich weniger Flake-Nutzer hier erwartet. Bin ich sehr stolz auf euch. natürlich auch, niemand denkt, dass hier Flakes stable sind. Genau, nochmal kurzer Ausschweifer. NixOS, by the way. Wir haben ja hier so viele Arch-User unter uns. Eine Arch wurde ja 2002 erst richtig released, aber 2011 kam ja der Arch-Linux-Hype und ich weiß nicht, wer von euch damals in Foren aktiv war, aber es war schon damals ein bisschen was Besonderes, eine Linux-Distro zu haben, die mal kein Debian-Derivat ist. und damit auch aktuelle FOSS-Software verwendet. Weil wer damals in der Linux-Welt schon aktiv war, weiß eventuell, kann sich daran erinnern, damals sind einige Sachen manchmal kaputt gegangen und dann war so die Standardantwort, ja, mach mal kurz einen Git-Clone und compile dir das hier mal. Dann wird das schon gefixt sein, wenn du einfach die neueste Version dir vom Source compilest. Und das hat halt bei Arch nicht gestimmt, weil die hatten meistens schon die neueste Version oder eine viel neuere Version. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass Leute in Support-Tickets oder Foren Hilfe-Requests reingeschrieben haben, I use Arch, by the way. Außerdem natürlich auch, weil Leute sehr gerne angeben. Und wenn wir so eine schöne fortgeschrittene Linux-Distro wie Arch haben, die halt, du bootest die ISO und kommst erstmal in ein Terminal rein, ja, das schreckt erstmal den Average ID ab. Aber die Leute, die das dann halt doch hinbekommen zu installieren, die sind dann natürlich, die freuen sich dann natürlich drüber und die freuen sich dann auch über ihr schönes neues System. Und das führt dann natürlich zur Angeberei. Und diese Angeberei und dieses damals ungewöhnliche, die nur aktuellen Paketversionen zu haben, führt dann halt dazu, dass man I use Arch by the way schreibt, was halt ein interessantes Verhalten ist. Und mit diesem interessanten Verhalten kommt es dann natürlich auf, dass das auch irgendwann zu einem Meme wird, weil wir befinden uns immer noch im Internet hier. Und ja, so kommt es dann halt irgendwann zur Angeberei. Genau. Nochmal kurz zu NixOS zurück. Was begeistert Leute eigentlich davon, NixOS zu benutzen? Das wissen wir natürlich. Wir haben ja sehr viele Autisten auch auf der GPN und Autisten mögen es, wenn Sachen vorhersagbar sind. ganz oft höre ich von Leuten, write once, reuse everywhere. Das ist natürlich auch das ist natürlich so eine Sache, die man hier halt sagen muss. Aber ich würde dazu eher sagen, write once, fix every 6 months when a new stable release comes. Mit einem automatisierten Ops hat man natürlich viel Spaß, weil wer mag es natürlich nicht, irgendwie seine 60 Server zu deployen. Und ich weiß nicht, wer von euch hat zu Hause ein Homelab? Sehr viele Leute. Das sind ungefähr die Leute, die auch NixOS nutzen. Wenn man natürlich seine Config schreibt und das dann einfach deployt, das begeistert einen halt irgendwie. Wir haben halt solche Sachen wie Ansible, aber Ansible ist halt einfach eine YAML-Config. Und mit so einer YAML-Config hat man natürlich erstmal ein Problem, weil das halt nicht wirklich reproducible ist. Und wenn du die Ansible-Config zweimal ausführst, dann wirst du sehen, was passiert. Reproduzierbarkeit. Ich weiß nicht, wer von euch arbeitet bei Waffenherstellern? Oh, niemand. Das ist schön. Ihr dürft alle auf der GPN bleiben. Applaus. Genau, also wir haben zum Beispiel ein paar Applications auch in der Raumfahrt, wir haben ein paar Applications bei so IoT-Geräten, bei so Core-Boot-Geräten, bei Sachen, die halt geflasht werden müssen, wenn du einen NAND-Chip hast und da irgendwie ein BIOS flasht und eine Firmware flasht und ein Betriebssystem flasht, dann ist es natürlich gut, wenn du halt irgendwie einen reproduzierbaren Weg hast, diese Firmware herzustellen und sie dann auch teilweise zu debuggen. Und es ist natürlich auch möglich bei Nix, wie ihr alle wisst, es von Source und von Binary zu compilen und dazu auch ein automatisiertes Gentoo oder ein automatisiertes Arch, je nachdem, was man gerade haben möchte, zu haben. Mit der größten Paket-Repository in der Linux-Welt haben wir außerdem halt die Möglichkeit, eigentlich fast jedes Paket zu installieren, was wir brauchen. Und mit eingebauten Rollbacks kann man als experienced Arch-User, der gerne mal sein Grub fickt, etwas dann doch wiederherstellen, wenn es dann doch mal kaputt ist. Gut, jetzt kommen wir weiter. Wer von euch ist treuer Nix-Evangelist? Oh, niemand von euch, außer eine Person. Ja, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal auf ein Debug-Problem gehört, ja, nutzt doch einfach Nix. Oh, das sind tatsächlich nur 4 Leute, die ich jetzt zählen konnte. Die anderen Leute, ich fällt natürlich leider raus, weil sie entweder nichts benutzen oder einfach nicht hinhören.
Es gibt auch Neulinge.
Ja? Es gibt Leute hier?
Neulinge
hier, ja. Stimmt, oh, wenn man neu in der Linux-Community ist, dann hört man das eventuell noch nicht so. Genau, also die Nix-Evangelisation, wie wir sie eventuell kennen, mit dem nutzt doch einfach nix, mach doch das, mach doch dies, ist auch genauso wie mit dem ich benutze Arch, warum benutzt du kein Arch? Hier ist es bei uns verankert im Perfektionismus, würde ich sagen. Also die Leute, die halt nix nutzen, sind halt sehr oft Perfektionisten, die halt irgendwie ihr System bis aufs Detail tun wollen und dann diese Config irgendwie dahin porten, dann dahin porten. Eine Sache, die ich auch mitbekommen habe, ist unter den Autisten, ich bin ja auch Autist, wir haben da so ein kleines Problem, dass wir irgendwie sehr schnell von Sachen begeistert werden. Und wenn wir von Sachen begeistert werden, dann wollen wir, dass das überall angewendet wird, dass das auf alles übertragen wird. Wir wollen, dass alle auf einmal mit Zügen fahren. Wir wollen, dass alle auf einmal Linux benutzen. Und so wollen wir dann auch eventuell, dass alle auf einmal Nix benutzen, weil Nix doch die beste Linux-Distribution ever ist. Und genauso das Gleiche kommt dann halt auch mit der Automation dazu, dass wenn wir halt unser System automatisieren können und halt irgendwie einmal eine Config schreiben und dann einfach deployen und dann läuft das schon, dann ist das auf einmal so ein Wow-Effekt. Also ich habe meine Config geschrieben und ich deploye die jetzt hier und dann ist das das Gleiche, was ich da auf dem Laptop habe. Und das fixiert halt irgendwie Leute. Und wir müssen natürlich auch drüber nachdenken, wir sind halt immer noch Menschen. Wenn wir Spaß an etwas haben, dann fixiert uns das auch ran. Und wenn man Spaß hat, irgendwie schwere Sachen zu machen und irgendwie so eine schwere Config zu schreiben und vielleicht irgendwie ein ungoogled Chromium zu paketieren, was 30.000 Dependencies hat, und dann hat man auf einmal ein automatisiertes Build-Script geschrieben, das immer, wenn eine neue Version rauskommt, dieses ungoogled Chromium gebaut wird, dann haben wir da natürlich auch so einen Spaßfaktor und so einen Challenge-Faktor, der uns sozusagen an dieses Nix bindet, bindet uns an Nix. Genau, und dann kommen wir halt dann fixieren wir uns irgendwann drauf. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Community zu tun. Wir haben bei Nix eine sehr große Community, die ist auch sehr queer. Und bei so einer queeren Community, die vernetzt sich auch irgendwann, die macht auch andere Sachen, die nichts mit Nix zu tun haben. Und das mit so einem Gruppengefühl bleibt man dann zum Beispiel auch dann und dann denkt man auf einmal, dass Nix so die schöne Sache ist, dass Nix sehr toll ist, Nix ist das, Nix ist das. Und man verbindet so viele Emotionen mit einem Betriebssystem oder mit einem Build-Manager, was überhaupt nichts mit dem Build-Manager selbst zu tun hat, weil irgendwann, wenn man in der Community halt irgendwie drin ist, dann will man da natürlich auch nicht mehr raus. Das ist ja auch verständlich. Ich habe gerade eben schon über die Pakete gesprochen. Wir haben bei Nix eine sehr offene Contribution Policy. Diese Contribution Policy erlaubt uns tatsächlich, einfach irgendein Paket zu nehmen, was irgendwo im Internet existiert, irgendein Programm zu nehmen und eine PR in Nix Packages, also der großen Paket-Repository für NixOS, zu machen. Und das ist so ein bisschen wie beim AUR. Dann ist das einfach drin und dann kann das einfach jeder benutzen. Da muss man auch nicht viel eingeben. Da muss man einfach nur den Paketnamen eingeben und zack, hat man das Paket installiert. Und ich glaube, so eine Contribution Policy, wenn man auf einmal irgendwie 88.000 Pakete hat, ich weiß nicht, sind es inzwischen mehr? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Genau, wenn man halt so eine riesige Paket-Repository hat, wo man irgendwie auf einmal, oh, ich möchte dieses Programm, was das letzte Mal ein Update vor 3 Jahren bekommen hat, und dieses Programm, was irgendeine komische Perl-Binary ist, oder diese Python-Library, diese Haskell-Library, dann ist das alles schon in Nix paketiert meistens. Also dann kann man einfach auf search.nix.org gehen und zack, findet man entweder eine Version, mehrere Versionen oder selbst wenn es da nicht ist, dann guckt man halt mal kurz ins Nix User Repository, was wir auch haben, zum Nix Packages. Also wir haben ein Nix Packages mit 88.000 Paketen und dann haben wir noch ein Nix User Repository mit noch mehr Paketen und noch mehr Paketversionen. Und wenn man es in den beiden nicht findet, tja, dann congratulations, you unlocked your nerd. Genau, das begeistert halt irgendwie Leute und mit so einer Begeisterung, dann kommt man halt irgendwie an und will auf einmal irgendwie Leuten davon erzählen und oh mein Gott, Nix ist so toll, ich mach das mit Nix, ich habe jetzt hier irgendwie Coreboot automatisiert, ich habe jetzt hier ein Nix, was auf BSD läuft, ich habe ein Nix in meinem Windows-System, ich habe ein Windows-System in meinem Nix-System in meinem Windows-System. Und ja, also keine Ahnung, irgendwie so, wenn Leute begeistert sind, dann sind sie auf jeden Fall sehr fixiert und dann passiert das tatsächlich bei unserer Softwarewelt und dieser Nerdwelt auch sehr oft, dass Leute einfach irgendwie anfangen, irgendwie so ein Softwareprodukt zu evangelisieren. Ich habe gerade schon über Tech-Gruppenzwang geredet. Wer benutzt Nix in seinem Hackerspace? Echt weniger Leute, als ich gedacht habe. Applaus. Wer benutzt Nix in der Freundesgruppe? So, auch so 20 Leute. Wir haben das tatsächlich sehr oft gehabt und auch was diesen Talk tatsächlich sehr getriggert hat, ist, wir haben im CCCB die Diskussion gehabt, stellen wir jetzt alle unsere Infrastruktur auf Nix um. Und dann gab es zwei Seiten. Seite Nummer A, oh mein Gott, yes, Nix ist das beste Betriebssystem, lass das machen. Und Seite 2, Leute, wir haben das vor 20 Jahren, vor 10 Jahren mit OpenBSD gemacht, mit FreeBSD gemacht und heute hat niemand mehr einen Plan, wie das System funktioniert. Und ja, es gibt halt irgendwie immer so einen Tech-Gruppenzwang, das ist jetzt bei Nix auch nichts Neues. Haha, nichts Neues. Und wenn es halt irgendwie so ein Betriebssystem gibt, was halt irgendwie in der Gruppe gerade sehr beliebt ist, wenn das jetzt halt irgendwie so ein OpenBSD ist, wenn das ein FreeBSD ist, wenn das ein Nix ist, wenn das ein GUIX ist, wenn es ein Arch ist sogar, das ist egal. Wenn es halt irgendein Betriebssystem gibt und dann halt alle Infrastruktur darauf umgestellt wird, muss man halt sich vor allen Dingen die Frage stellen, wie schwierig ist das in der Zukunft zu maintainen, wenn wir nicht mehr da sind, aber die Systeme noch da sind. Also wir haben da bei Nix halt vor allen Dingen das Problem, Nix ist nicht gerade sehr einsteigerfreundlich. Die Nix-S-Kurve fängt damit an, dass sie irgendwie eine 100% Steigung hat und dann irgendwann aufhört und irgendwann ganz flach ist. Also es fängt an, dass du erstmal sehr, sehr viel lernen musst. Du musst erstmal eine neue Sprache lernen, du musst lernen, wie du Sachen Nix machst, du musst lernen, wie das Modulsystem funktioniert, du musst lernen, wie du eigene Module schreibst eventuell, wie du Sachen paketierst, falls du doch mal was brauchst. Und wenn du diese ganzen Sachen gelernt hast, dann ist nichts sehr einfach, dann ist nichts sehr toll. Aber da hinzukommen und durch dieses gesamte System durchzublicken, ist natürlich auch so eine Frage, das ist so eine Frage von, habe ich dafür die Energie und ist das überhaupt in 10, 15 Jahren noch relevant? Oder stellen wir dann in 10, 15 Jahren vielleicht unsere Systeme auf die nächste Linux-Distribution um, die irgendwie dann der neue heiße Scheiß ist? Und das ist jetzt kein Boomer-Take, ich bin kein Boomer, das ist einfach so ein, wir leben in einer Society und diese Society hat auch eventuell Menschen, die sich nicht so gut mit Tech auskennen und dann doch irgendwie mal das Internet fixen wollen, falls das Internet gerade nicht funktioniert. Und wenn dann alle unsere Router auf Nixos laufen, alle unsere Switches auf Nixos laufen, alle unsere Server auf Nixos laufen, dann ist das natürlich so eine Challenge, da irgendwie reinzukommen und das irgendwie durchzublicken, was jetzt genau der Fehler ist. Versus wenn du jetzt so ein Debian-Derivat hast, dann hast du halt irgendwie ein paar Pakete installiert und dann guckst du mal kurz irgendwie ein paar Configs durch, startest ein paar Services neu und dann kriegst du es irgendwie gefixt, weil, keine Ahnung, also wenn du auf Stack Overflow, wenn du auf TechHub irgendwie schaust, auf diesen ganzen Hilfeforen, sind die meisten Sachen halt eher so für Ubuntu auch verantwortet. Das heißt, es ist halt auch so für Ubuntu-Derivate, für so ein Linux Mint, für auch selbst für so ein Arch Linux mit der Arch Wiki, hast du meist mehr Troubleshooting-Steps dokumentiert als für so ein NixOS. Wenn du bei NixOS irgendwas troubleshootest, dann hast du meistens den Step, dass du erstmal irgendwie den Fehler googelst, dann guckst du, hast du was in Nix-Forum-Discussions drin, dann schaust du, hast du was irgendwie eventuell im Arch, in der Arch-Wiki drin, dann gehst du erstmal in die Arch-Wiki, um Linux zu debuggen und um den Nix-S zu debuggen. Und wenn du es da nicht findest, dann schaust du irgendwo nach, was Ubuntu gemacht hat und dann suchst du das Ubuntu-Paket für Nix-S und schaust, ob es paketiert ist. Es ist hoffentlich, aber unter einem anderen Namen. Weil natürlich Linux-Distributionen sich nicht auf Namen einigen können. Und dann hast du deine Sache gefixt. Und sowas in einem Hackerspace zu haben, ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Unter Freundesgruppen haben wir das natürlich auch. Also wenn du jetzt halt eine Freundesgruppe hast, die halt alle irgendwie nichts nutzen, hast du auch irgendwann den Effekt, dass Leute dir nicht mehr helfen können. Weil Leute sagen, keine Ahnung, ich benutze seit 10 Jahren kein Ubuntu mehr, ich benutze seit 3 Jahren kein Arch Linux mehr. Ich kann dir nicht helfen, ich kann nur nichts. Ich kann nichts. Ich glaube, das Gleiche haben wir übrigens auch, wenn Nix in einem Projekt benutzt wird. Wenn man versucht, Lix oder Nix CPP, also den den Paketmanager selbst zu bauen, ist es zum Beispiel einfacher, das Ganze selber aus Nix zu bauen, anstatt es irgendwie ohne Nix zu bauen, weil man dann sich erst mit diesen ganzen C-True-Chains und alles Mögliche auseinandersetzen muss und schauen muss, ob die Dokumentation noch aktuell ist und so. Wenn du halt Nix, irgendwie ein Nix-Build-Script in einem Projekt hast, ist es sehr einfach, das zu nutzen, das zu deployen. Und es muss auch irgendwie getestet werden. Das heißt, man kommt zwangsweise irgendwie nicht drum herum, sich Nix anzuschaffen. Und wenn es einmal in einem Projekt benutzt wird, dann wird es dann meistens in allen Projekten benutzt. Und dann wird irgendwann die Infrastruktur darauf aufgebaut. Und wenn man dann in so einem Open-Source-Projekt arbeitet, was Nix benutzt, dann kommt man zwangsweise meistens nicht drum herum, selber Nix zu benutzen. Und aber nochmal kurz zum Statement, mit Nix wäre das nicht passiert. Das ist tatsächlich mir öfters, bevor ich Nix zuerst selber angefangen hatte zu nutzen, encountered und mir auch danach encountered. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe es auch selber schon benutzt. Und nochmal hier, um das zu sagen, das ist Mobbing. Also zu sagen, mit Nix wäre das nichts passiert, mit XY wäre das nicht passiert. Benutze doch lieber XY, das ist Mobbing und das ist nicht nett und das sollte man echt nicht tun. Also bitte, hört auf, bitte, macht das nicht. Andersrum, Generation. Ja, mit Nix wäre das nicht passiert, das ist technisch korrekt. Bei Nix kannst du Sachen rerollen, du kannst Pakete patchen, du kannst Lieblingsdistro patchen, du kannst eine Distro mit Nix bauen, du kannst was weiß ich machen. Mit Nix wäre es wahrscheinlich nicht passiert, mit Nix wären aber andere Sachen passiert. Mit Nix würdest du dich erstmal 5 Stunden damit beschäftigen, was dein Fehler in deinem Projekt ist, nur damit du als Anfänger herausfindest, ich habe diese Flake als Git initialisiert und ich habe dieses Paket, dieses File noch nicht in Git getrackt, weil ich erst testen wollte, ob es compiled. Also erkennt Nix diese Datei nicht, weil sie nicht in Git drin ist, aber Nix sagt mir nicht, dass es diese Datei nicht richtig erkennt, weil Nix keine guten Stack-Traces hat. Mit Nix hast du Debugging-Steps, mit Nix schießt du dein System nicht ab, aber mit Nix baut dein System auf einmal nicht mehr, weil du nicht weißt, wieso. Zumindest als Anfänger. Genau, jetzt nochmal kurz, wann Nix Sinn macht. Wir haben natürlich erstmal sehr viel jetzt über Nix getalkt, aber wann macht es denn jetzt eigentlich Sinn? Also stellen uns mal vor, du bist ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt und brauchst auf einmal 69 Nameserver. Ist natürlich noch nie jemandem passiert. Also wie man da normalerweise rangeht, so als konservatives, nichtstaatliches Völkerrechtsobjekt, du machst dir erstmal einen Terraform auf, deployst da deine 69 Hetzner-Server, dann gehst du dahin mit Ansible, schreibst irgendwie den Ansible-Script auf Debian 10 oder so, keine Ahnung, irgendwas Altem, was eh nicht mehr supported ist, und dann deployst du das. Bei NixOS hast du mit Colmena das schöne Feature oder auch mit NixOps, mit den ganzen Tools, die um NixOS drumherum existieren, dass du auf einmal erstmal irgendwie ein, zwei Server stagen kannst, gucken kannst, funktioniert meine Config, und dann nimmst du einfach diese Config, die du gerade geschrieben hast, was keine Ahnung wie lange gedauert hat, je nachdem wie komplex es halt ist, und dann deployst du das halt auf alle deine Server. Es dauert natürlich auch eine Weile, aber wenn es fertig ist, dann läuft überall das Gleiche und dann ist es eigentlich egal. Wenn es halt einmal funktioniert hat, funktioniert es bei den anderen Servern auch. Genau, und wenn du da halt nicht nichts benutzt und das halt per Hand machst, ist es halt faktisch unoptimal. Und Ansible zu nutzen ist natürlich auch eine Option. Wir haben auch andere, du kannst auch dein eigenes Bash-Script schreiben. Das ist in dem Fall machen die Tools alle das Gleiche. Es kommt nur darauf an, wie es interpretiert wird und wie es gebaut wird. Bei Nix zum Beispiel hast du ja eine Derivation, die wird halt erstmal gebaut und dann wird sie halt einfach nur kopiert. Das heißt, entweder wird sie auf dem Server lokal gebaut oder sie wird bei dir gebaut und du kopierst sie dann über SSH oder so halt rüber und dann wird die halt enabled und dann hast du da auf einmal ein schönes System laufen. Aber bei Ansible und bei den anderen Tools hast du halt den Nachteil, da werden halt zum Beispiel Commands einfach nur executed. Also Ansible ist halt genauso, ob du jetzt Ansible nutzt oder Bash nutzt oder irgendein anderes Tool, das ist halt eigentlich faktisch das Gleiche. Also es ist anderes Interface, aber eigentlich ist Ansible auch nur ein glorified apt-install-Ausführer. Und ob du da jetzt 10-mal mit Ansible apt-install ausführst oder einfach dir ein Bash-Script schreibst, was alles so konfiguriert, wie du es haben möchtest, ist in dem Fall dann egal. Mit Nix hast du halt einfach eine Derivation, die wird einmal gebaut, die hat einen bestimmten Hash, dieser Hash ändert sich auch nicht und sie ist dann auf allen Systemen gleich, während du halt bei Ansible oder so nicht die Garantie hast, dass auf allen Systemen das gleich ist. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass halt irgendjemand das Man in the Middle und dann ist halt dieser Nameserver infected und dieser Nameserver ist nicht infected. Mit HTTPS sollte sowas in der modernen Gesellschaft eigentlich nicht passieren. Aber es ist sehr gut, besonders bei security-kritischen Sachen, irgendwie eine Absicherung zu haben, dass alle Sachen, die irgendwie aus dem Internet gedownloadet werden, auch das sind, was du wirklich dir vorstellst zu downloaden. Natürlich hält das einen jetzt nicht davon ab, irgendwie einen XZ-Backdoor zu bekommen und dass dann auf einmal dein ganzer SSH-Server irgendwie mit einer XZ-Backdoor, die über eine Vendor-Attack kommt, infiziert ist. Aber du weißt dann auf jeden Fall, dass alle deine Systeme infiziert sind. Genau. Jetzt als zweites Beispiel, stell dir vor, du hast gerade deine erste Linux-Distro installiert. Ja, also du installierst dir gerade dein Ubuntu, hast einen Fehler, hast gerade Nginx aufgesetzt, jemand kommt, ja, warum nutzt du nicht eigentlich nix? Also, wenn, besonders für Anfänger ist das halt gerade echt nicht geil. Und so einen einfachen Paket-Install-Flow zu haben, wie zum Beispiel, wie man es auch von Windows oder macOS kennt, ist dann halt schon sehr praktisch. Also wenn man halt einfach irgendwie sagen kann, man hat jetzt hier ein Command-Line-Tool und dem sagt man, ich will dieses Paket haben, oder auch ein Clicky-Bunty-GUI-Tool, wie jetzt zum Beispiel Discover von KDE oder den GNOME App Store, das sind halt besonders für Anfänger und für Leute, die jetzt halt irgendwie einfach nur ein laufendes System haben wollen, das halt mal schnell ein Paket brauchen, ist das dann halt eher counterproductive, sowas zu haben. Ich nutze auf meinem Laptop NixOS, aber genauso könnte ich auch ein Ubuntu nutzen und es würde genauso funktionieren. Es ist in dem Fall einfach, weil ich halt ein Nerd bin und nicht, weil ich irgendwie das besser finde. Es hat keinen Vorteil. Es hat keinen Vorteil, Nix zu benutzen, es hat keinen Vorteil, Ubuntu zu benutzen. Es ist in dem Fall einfach nur, wie du deine Pakete installierst. Und wenn du jetzt eine erste Linux-Distro hast, wenn du jetzt irgendwie einen Home-Server hast, ein Home-Lab hast, ein paar Laptops hast und du halt einfach nur ein System haben möchtest, was funktioniert, dann kommt es halt meistens darauf an, einfach nur, dass du deine Arbeit machen kannst, dass du das machen kannst, was du gerade möchtest und nicht, dass du auf einmal ein neues Hobby hast, was ist, dass du irgendwie deine Nix-Config bearbeitest und irgendwie 30 Pakete editierst und irgendwie schaust, dass dieses Paket geupdatet wird, weil sich niemand darum gekümmert hat, weil dieses Paket eventuell Nix-Packages gerade niemand updatet. Das sind halt so Sachen, das sind halt so Sachen, die halt nicht sinnvoll machen. Zum Beispiel auch, wenn du irgendwie einfach nur ein einfaches Homelab haben möchtest und einfach nur irgendwie Sachen installieren möchtest, dann ist es genauso. Also das trifft auf alle diese Menschen zu. Das ist genauso jetzt wie ein FreeBSD dann in dem Fall. Ein Ubuntu, ein FreeBSD, ein Arch. Du willst einfach nur ein System haben, was funktioniert. Du willst einfach nur schnell Pakete installieren können und dann halt irgendwie eine Config für 5 Stunden zu schreiben, nur damit du jetzt irgendwie deinen Webserver so konfiguriert hast, wie du es haben möchtest, ist dann halt nicht das, was halt diese Leute eigentlich suchen. Die suchen halt einfach nur irgendwie ein Input-Output. Ich mache das, das passiert. Und das ist halt der Nachteil an Nix. Du hast halt irgendwie du schreibst halt deine Config für 5 Stunden, danach macht es alles automatisch. Dafür schreibst du halt erstmal die Config. Und wenn diese Config noch nicht geschrieben ist, dann ist es natürlich auch erstmal schwer, diese Config zu schreiben. Genau, aber genug Negatives. Zunächst nochmal kurz was zu Security. Wir haben bei Flex verschiedene Paketquellen, was zum Beispiel auch ein Grund für Nix-Packages sein kann. Wenn du jetzt irgendwie einen stabilen Kern haben möchtest, wenn du jetzt so eine Firma bist, die halt eigentlich schon gerne Debian nutzt, weil die halt so ein stabiles Patch-Set hat und diese Config ändert sich für 2 Jahre nicht, dann kannst du das bei Nix auch machen. Du kannst einen Input definieren als Nix-Packages Stable. Wir haben bei Nix-Packages alles halbe Jahr ein Stable. Und dieser Stable Release wird halt auch genauso mit Security Patches versorgt. Und so kannst du bei Flake ein Nix Packages Stable definieren und ein Nix Packages Rolling Release. Und dieses Rolling Release kann dann zum Beispiel deine User-Pakete beinhalten und dieser stabile Kern dann zum Beispiel irgendwie so Sachen wie den Kernel, so die GNU-Core-Utils, so dein Nginx, so solche Sachen, die du halt irgendwie nicht maintainen möchtest, wo du halt einfach möchtest, dass es funktioniert und dann läuft das auch irgendwie, dann läuft der Hase. Und dieses Input-Output-Schema erlaubt einem halt auch, so wenn irgendwelche Security-Issues doch mal aufkommen, mal schnell hier einen Patch zu machen, da einen Patch zu machen und das halt auf seinen eigenen Repos zu importieren oder auch irgendwie andere andere Paket-Grants importieren, wenn jetzt irgendwie jemand ein, zum Beispiel für, ich weiß nicht, wer benutzt von euch unter Steam, unter Nix oder Steam? Genau, sind auch ein paar Leute hier. Und da hat man dann zum Beispiel so verschiedene Proton-Versionen, also um jetzt so irgendwie Windows-Spiele zu emulieren. Und da kann man dann zum Beispiel den Fork sich knallen, der irgendwie nicht gerade in Nix-Packages drin ist. Und es gibt halt bei diesen ganzen Wine- und Proton-Emulation-Layern halt irgendwie so verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Forks, die halt irgendwelche andere Patch-Sets implementieren, die da noch nicht geforkt sind, die da noch nicht geforkt sind. Es ist furchtbar. Aber genau sowas erlaubt einem so ein Input-Output-Schema halt. Man kann halt verschiedene Proton-Versionen haben, man kann zum Beispiel diese Proton-GE-Version haben, diese Proton-Unstable-Version hier, und die kann man dann auch irgendwie außerhalb von Steam benutzen. Und so kann man dann sozusagen mit diesen verschiedenen Inputs sich diese ganzen verschiedenen Paketstränge irgendwo herziehen, was halt bei so einem Debian oder bei so einem Ubuntu oder bei so einem Arch halt irgendwie ein bisschen herausfordernder wäre. Arch hat da zum Glück noch den Vorteil, dass es mit dem AUR doch dann diese verschiedenen Paketquellen hat und diese ganzen verschiedenen User-Maintained-Packages. Aber dann musst du halt schauen, dann wirst du dir Proton-GE hier installieren und dann eine andere Proton-Version da, und dann hast du auf einmal, dass Arch dir sagt, dass diese Pakete overriden, also dass diese halt nicht miteinander kompatibel sind. Dann kannst du entweder diese Version installieren oder diese Version installieren. Und bei Nix kannst du halt beide Versionen installieren. Die sind dann halt einfach an verschiedenen Stellen im Store gespeichert und kannst dann halt entweder über den langen Nix Store Command aufrufen oder du legst dir halt dafür irgendwelche Aliases in deine Shell rein. Genau. Und da kommen wir dann auch nochmal zu Security Audits, wie vorhin angesprochen. Wir haben tatsächlich inzwischen Satelliten, auf denen Nix-Pakete laufen. Also da läuft nicht Nix was selber drauf, weil die einfach eine Architektur haben, wo die einige Pakete halt einfach gar nicht supporten. Ich kann euch jetzt nicht genau welche Architektur sagen, dafür bin ich nicht Space-Nerd genug. Aber Nix wird da halt genutzt, um so Cross-Compiling anzuwenden, um jetzt ein Paket erstmal zu testen, das dann für den Satelliten zu cross-compilen. Und da kann man dann zum Beispiel im Emulator auch nochmal testen, wenn es irgendein Problem gibt, ob das ein Bug in der Software ist, ob das ein Hardware-Bug auf dem Satelliten ist. Und da weiß man dann auch genau, dass jeder Satellit sozusagen immer dieselbe Software-Version hat. Und auch wenn man jetzt irgendwie die Binary, die man compiled hat, verliert, kann man einfach das nochmal genau neu compilen, da hat man genau die exakt gleiche Binary eigentlich. Genau. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu den dunklen Seiten von Nix, auch wenn ich schon genug gerantet habe. Es gibt eigentlich keine richtige Stabilitätsgarantie in Nix-Packages. Wir haben zwar Stable Releases, aber diese Stable Releases sind alle halbes Jahr. Und alles halbes Jahr ist nicht wirklich Long-Term-Support. Nach einem halben Jahr und nach einer gewissen Transition-Zeit verliert dann dieser Stable Release halt irgendwie verliert er dann seine Security-Patches. Das heißt, man ist sozusagen gezwungen eigentlich, alles halbes Jahr eine Migration auf die neue Nix-Stable-Version zu starten. Und da updaten sich dann Pakete, da sind dann hier Module ein bisschen verändert, da sind Sachen renamed, da sind dann vielleicht Optionen, die wegfallen, die man dann halt irgendwie anders replacen muss. Und das hat natürlich, die Nix-Maintainer haben natürlich keine Schuld daran, weil sich die Pakete natürlich außerhalb des Einflusses der Maintainer verändern. Also du hast jetzt hier halt ein Paket, was halt diese Option nicht mehr hat, und oder dieses Paket, was jetzt die Option anders benannt hat, und diese Maintainer updaten das dann halt einfach. Das Problem dabei ist dann halt, dass du halt, wenn du eine sehr komplexe Config hast, wenn du jetzt halt irgendwie ein sehr komplettes Server-Setup hast, diese Config halt effektiv ein bisschen neu schreiben musst, und das alles halbe Jahr. Und das ist halt, kann man jetzt argumentieren, wie man möchte, aber es ist natürlich eine kürzere Zeit, als jetzt ein Debian einem bietet. Also bei einem Debian hat man jetzt zum Beispiel einen Zweijahreszeitraum, wo dieser Stable Release passiert und wo man dann auch Zeit hat, irgendwie zu migrieren. Und alle 2 Jahre zu migrieren, ist halt weniger anstrengend, als jedes halbe Jahr zu migrieren. Und außerdem kommt es hinzu, dass wir keinen Standard für Module haben. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie etwas in Nix implementieren möchte, muss man oft, liest man natürlich erstmal die Docs, wie immer, Hashtag read the Docs, aber dann findet man oft heraus, in den Docs steht entweder wenig drin oder gar nichts dazu. Und dann schaut man in den Source Code rein, weil man natürlich sehr brav ist und den gesamten Nix Source Code auswendig gelernt hat und weiß, was man da lesen muss und was man da machen muss. Und dann findet man heraus, oh, hier ist VenCode, oh, hier ist eine andere Node.js Application. Sie haben eigentlich den gleichen Paketmanager und eigentlich sollten sie gleich implementiert sein, aber sind sie nicht. Sie haben, das ist so implementiert, das ist so implementiert und dann hast du hier irgendwie eine Derivation, die erstmal Sachen aus dem Internet downloadet, dann schaut, was es gedownloadet hat, das hasht, dann da irgendwie sich andere Pakete zieht, die es braucht, das baut, dann es eventuell nochmal hasht, weil es dann in einem zweiten Build-Prozess gebraucht wird und so weiter oder weil dann beim Bauen auf einmal doch das Internet gebraucht wird. Und dann hat man hier drüben dann irgendein anderes Modul, was importiert wird, mit zum Beispiel Node2Nix, was dann irgendwie die Node.js, die Package-Log-Datei importiert und dann schaut, oh, ich brauche dieses Paket, ich brauche dieses Paket, ich brauche dieses Paket und dann downloadet es das alles als eigene Derivation und dann implementiert man das zum Beispiel, schreibt eine PR und dann heißt es, nee, mach mal nicht mehr so. Nee, das merge man nicht. Und ja, dieser Standard in Nix-Packages ist halt irgendwie so ein bisschen doppeldeutig. Wir haben da, ihr könnt da gleich auch nochmal Fragen zu stellen, falls da irgendwas unklar ist. Aber das ist halt echt so ein Problem mit Nix, dass wir halt echt bei vielen Sachen noch keine Standards haben und halt Sachen irgendwie YOLO-mäßig gemacht werden und dann danach rausgefunden wird, wie es funktioniert eigentlich. Genau, und auch unpaketierte Software ist halt nur über Umwegen installierbar. Also wenn man jetzt irgendwie eine Binary zum Beispiel downloadet und sie ausführen möchte, dann geht das natürlich nicht. Weil Nix ist nicht nach dem Linux-Standard richtig compliant. Wir haben keine Dynamic Libraries exposed. Bedeutet, wenn jetzt eine Software dynamically linked ist mit irgendeiner bestimmten GCC-Version, dann wird die nicht ausgeführt, dann funktioniert das einfach nicht. Weil es ist natürlich in dem Sinne vorteilhaft, weil ein Grund, warum viele Software-Developer Linux bis heute nicht supporten, ist dieses Dynamic Linking von verschiedenen GCC-Versionen. Dann wurde das Paket für diese GCC-Version gebaut, dann führst du das mit einer anderen aus, dann funktioniert das nicht und dann hüpfen irgendwelche Linux-Leute in deine Support-Gruppe rein und dann fragen sie, was da los ist und warum das nicht funktioniert. Und du kannst ihnen nur sagen, ja, du hast die falsche GCC-Version. Deswegen geht das halt nicht. Und deswegen ist halt unpaketierte Software zum Beispiel auch nicht so einfach ausführbar. Wir haben natürlich inzwischen Tools, um das zu machen, aber es geht halt auch nur wieder über Umwegen. Und das ist halt einfach sehr komplex. Wir haben zwar Docker, wir haben zwar Flatpak, die funktionieren, aber das ist dann halt auch wieder paketiert. Es ist halt in Docker paketiert oder es ist halt in Flatpak paketiert. Und wenn das halt aber nicht ist, dann hast du halt meistens die Arschkarte gezogen bei Nix. Genau, neue Software Nix paketieren ist halt auch so ein kleiner Traumapunkt von mir. Ich habe tatsächlich mehr geschlossene PRs in Nix Packages als gemergte PRs in Nix Packages, was viele Gründe hat. Ich paketiere Software. Personen kommen in die PR rein und fragen erstmal, brauchen wir diese Software eigentlich? Ich, die Person, die gehört hat, Nix Packages akzeptiert viele neue Pakete und wenn ich etwas paketieren möchte, dann kann ich es einfach paketieren und dann streiten sich auch immer Leute unten in meinen PRs. Selbst wenn das nicht passiert, erstmal überhaupt dahin zu kommen, eine PR zu schreiben, die funktioniert und die so gemerged werden konnte, ist schon mal eine Challenge. Du musst erstmal rausfinden, wie du dieses Paket paketieren musst, du musst schauen, ist das in der Dokumentation angeschrieben, dann schaust du, oh, es ist da, dann machst du das, dann kommen erstmal Leute und machen 30 Change Requests, weil sie wollen, dass das so gemacht wird und so gemacht wird und inzwischen machen wir das nicht mehr so, inzwischen machen wir das so, dann updatest du das, dann sagen die Leute, okay, aber kannst du mal bitte alle diese Commits zu einem machen, ist verständlich, ich habe die Contribution Guidelines nicht gelesen als Neuling und dann liegt das Paket da und liegt das Paket da und liegt das Paket da und wird nicht gemerged. Und wir haben inzwischen, glaube ich, 1000 offene Pull-Requests in Nix-Packages, was vor allem daran liegt, dass wir zu wenig Leute haben, die sich darum kümmern, dass Pakete gemerged werden, dass Pakete reviewed werden. Es gibt inzwischen Matrix-Channel, wo du fragen kannst, hey, kannst du mal bitte diese PR mergen? Und dann schauen sich das Leute an, weil die Leute halt einfach nicht hinterherkommen und du halt aktiv hinterherrennen musst, dass deine Changes jetzt gemerged werden. Genau, und wenn du auch einmal Nix dann benutzt, dann hast du auch so ein Technology-Login. Weil wenn du Nix auf allen deinen Geräten nutzt, dann hast du so eine riesige Config. Und das irgendwie mal von Nix wegzumigrieren, ist dann auch wieder so eine Sache. Weil dann musst du alles wieder in Config-Datei schreiben, dann musst du alles wieder da machen, dann musst du alles wieder so machen. Also wenn du irgendwie wenn du irgendwie nix einmal angefangen hast zu nutzen, dann kommst du gefühlt aus diesem Cycle, nix zu nutzen, nicht mehr raus. Es kann positiv natürlich für einen sein, dass halt irgendwie man dann alles nix hat, aber es kann natürlich auch negativ sein, weil wenn man dann halt doch mal was anderes nutzen möchte, dann muss man halt alles komplett anders machen und dann ist halt dieses gesamte Nix-System, was man sich da aufgebaut hat, mit diesen ganzen anderen Systemen meistens nicht wirklich mehr kompatibel. Du hast dann natürlich Docker, das heißt, du kannst im Nix dann halt irgendwelche Docker-Sachen hosten, die dann halt mit anderen Docker-Sachen kommunizieren, aber wenn du das halt nicht tust, dann hast du, also du kannst halt native irgendwie keine Binaries hin und her shuffeln, du kannst jetzt keine Nix-Binaries dahin shuffeln, du kannst jetzt das nicht dahin shuffeln, du musst halt alles, was Nix ist, separat machen und alles, was nicht Nix ist, auch separat machen. Das gilt übrigens für GUIX auch, für die Leute, die hier doch lieber auf GUIX stehen. Genau, Fazit, was soll das alles? Nix ist schon ein echt sehr tolles Projekt und wir haben ja echt sehr viele coole Sachen und Nix ermöglicht uns auch sehr viel, aber dieses Bullying, dieses komm doch, es ist so ein komm doch in die Gruppe, du wirst da reich, wenn du Nix benutzt. Das ist halt eher so ein, das ist halt eher inzwischen so ein Meme und es ist überzeugt halt vor allen Dingen eher Leute, exakt das Gegenteil zu machen und Nix nicht zu benutzen. Also wenn du möchtest, dass Leute mal Nix probieren, dann sei doch kein Arschloch, dann sei doch nicht nervig, dann sei doch einfach eine normale Person und lass die Leute doch mal machen, was sie machen wollen. Und wenn sie jetzt ein Artix Linux nutzen wollen, wenn sie jetzt ein Arch nutzen wollen, wenn sie jetzt ein Alpine Linux benutzen wollen, dann lass sie doch machen. Renn doch Leuten nicht hinterher, nur weil du die Software so doll magst.
Vielen Dank, April. Ich habe jetzt hier noch den Scrumplex mitgebracht, beziehungsweise April hat mitgebracht. Er ist Maintainer von NixOS und wird euch jetzt ein paar Fragen beantworten, wenn ihr sie habt, beziehungsweise die beiden werden ein paar Fragen beantworten. Möchtest du hier rüberkommen?
Komm mal hier rüber.
Wenn es Fragen gibt, dann bitte einmal aufzeigen. Ich komme dann zu euch, ihr kriegt ein Mikro. Wenn ihr die Frage gestellt habt, gebt ihr mir das Mikro wieder, bitte. Fragen, das sind die Sachen, wo am Ende ein Fragezeichen steht. Und ihr dürft auch gerne eure Hände oben lassen, bis ich euch acknowledged habe, dann sehe ich, wo die nächsten Personen sitzen.
Hallo, ja, vielen Dank auf jeden Fall für den auch nicht mit einer zu großen rosaroten Brille vorgetragenen Talk. Das war sehr enlightened, sehr bodenständig auch, erdend. Ich habe eine Frage zum Packaging von so Sachen wie Python Ecosystem und Node.js zum Beispiel. Also bei uns in der Firma beispielsweise arbeiten wir ja sehr viel so mit Version Pins. Und dann hast du halt irgendwie so ein PyProject-Tommel, dann hast du da alles irgendwie fest gepinnt in auslieferbaren Projekten und hast dann irgendeinen Bot, der da drüber geht, Merge-Requests aufmacht, dann laufen da Pipelines drüber und wenn die halt grün sind und es ist ein Patch-Release oder so, dann wird es auto-gemerged. Wie mache ich sowas jetzt mit Nix-Packages, wenn ich da halt mein Git-Repo habe? Ich habe meinen Channel und ja, vielleicht ein NixOS-Boomer-Take, aber ich benutze noch Nix-Channels. Wie arbeite ich damit, weil ich ja immer quasi ein Stable oder ein Unstable tracke? Wie gehe ich da mit verschiedenen Versionen um?
Ja, also wenn es um Node.js geht, die ganzen Packaging-Tools laufen so, dass sie einfach deine Package-JSON oder deine PNPM-Log oder YARN-Log oder was auch immer einlesen und dann einfach eins zu eins das runterladen, was halt da drin steht. Das heißt, ist jetzt nicht so, dass jedes einzelne Node-Modul irgendwie in Nix-Packages drin ist, sondern das ist dann eher so, dass dann halt das gepult wird, was in der Log-File steht. Bei Python ist es andersrum, da ist alles dann in Nix-Packages drin und da kommt es dann immer auf das Paket an. Also so populäre Python-Module, die halt verschiedene Major-Versionen haben, da kann es dann auch mal sein, dass du die verschiedenen Major-Versionen einzeln installieren kannst. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein Projekt mit Pydantic, ist so ein Model-Framework, da gibt es dann Pydantic 1 und Pydantic 2 separat quasi für dein jeweiliges Paket. Aber wirklich auf so Versions-, also wirklich auf Miner- und Patch-Version zu gehen, das kannst du bei Nix-Packages leider nicht. Also theoretisch schon, aber macht halt keiner, weil es halt sehr viel Aufwand. Und da wird dann auch oft mal diese, werden dann diese Pins dann auch gepatcht und gesagt, ja komm, der will jetzt 1.2.3, wir haben jetzt aber 1.2.4, also wird es dann einfach ignoriert quasi. Aber ja, da hofft man dann, dass dann die Tests wenigstens dann solche Probleme dann halt auch vielleicht ja, erkennen würden.
Ja, hi. Ich benutze ein ganzes Weilchen schon Nix, aber gibt viele Dinge, die ich einfach noch nicht verstanden habe. Zum Beispiel in dieser config.nix. Da ist so ein Eintrag drin, der heißt irgendwie System Version. Da steht jetzt bei mir die 23.11 drin und da steht, dass ich das auf keinen Fall ändern darf. Aber was macht das eigentlich?
Also, das ist halt so für stateful Sachen. Also, du hast halt einige Software, die halt irgendwelche Datenbanken hat und von diesen Datenbanken gibt es so verschiedene Versionen. Und dann hast du zum Beispiel so ein Postgres, was jetzt, je nachdem, was für ein State du hast, du eine andere Datenbankversion hast. Das heißt zum Beispiel, du hast jetzt hier irgendwie die Datenbankversion von Postgres 11 und dann da Postgres 10 und du hast halt auf dem alten System Postgres 10 und du updatest jetzt deine Pakete, weil dann kannst du diese Datenbankversion nicht auf die Datenbank von Postgres 11 updaten, weswegen Postgres dann halt so diese ganzen verschiedenen Datenbankversionen, sag ich mal, supportet. Und diese State-Version ist sozusagen für solche Sachen da, um halt diesen Paketen zu sagen, okay, wir nutzen jetzt diese Postgres-Datenbankversion oder wir nutzen jetzt diese Postgres-Datenbankversion und so in der Art halt für solche Sachen.
Ich könnte noch kurz dazu sagen, also man kann die Zahl da ändern, die da steht. Das ist dann nur, dass du dann wahrscheinlich oder vielleicht halt irgendeine Breaking Change dann halt bei dir einführst, wo es dann halt sein kann, dass halt irgendeine Änderung in irgendeinem Service gemacht wird und ja, dann vielleicht das Service nicht mehr startet, weil jetzt irgendwas anders ist als vorher. Und diese State Version ist quasi einfach nur so eine Schranke quasi, um Breaking Changes zurückzuhalten für dein System.
Ich habe zwei Fragen, ich würde die gerade aber einfach mal zusammenstellen, nämlich erstens, wisst ihr irgendwas zum Support von so Mandatory Access Control, also sprich AppArmor oder SE Linux in Nix? Und betens, es gibt bei anderen Distributionen sowas wie, was weiß ich, bei Gentoo heißt es Overlay, bei Ubuntu gibt es PPAs, etc., etc. Was ist da der Suchbegriff bei Nix und NixOS für, ja, ich habe jetzt hier irgendwie noch mein eigenes Repo mit Gedöns drin, wie spack sich das da jetzt drüber? Ich habe da den Wald vor lauter Bäumen nicht gefunden.
Machst du die erste und ich mache die zweite?
Also zu Managed Access Control, soweit ich weiß, gibt es AppArmor bei uns, kann man sich quasi einfach aktivieren, also in der NixOS-Konfiguration gibt es glaube ich einfach security.apparmor.enable gleich true und da kann man sich dann auch die ganzen Regeln definieren, SE Linux haben wir glaube ich nicht aktuell.
Genau, zur zweiten Frage, ich kann es ja nochmal wiederholen, also was wie PPA oder so oder halt diese User Repositories, wir haben da so ein bisschen das Arch Linux Konzept übernommen. Arch Linux hat das Arch User Repository und das Arch User Repository ist sozusagen, jeder kann irgendwie ein Paket als Git Repo publishen und dann ist das da drin. Wir haben das bei uns so, dass jeder User sich sozusagen eine Git Repo, eine NUR, also ein Nix User Repository Repo anlegen kann. Und diese Nix User Repository Repo, da kannst du dann deine Pakete reinschreiben und dann musst du halt irgendwie einmal dieses Nix User Repository Modul importieren und dann hast du halt diese ganzen Repos accessible. Dann kannst du halt diese ganzen Sachen von den Repos downloaden und hast dann zum Beispiel bei mir, für wer die Leute, die Stellwerksim spielen wollen, ist dann Stellwerksim Launcher drin und solche Sachen halt. Also halt so Sachen, die es halt nicht in Nix Packages reinschaffen.
Hurra, ein Teil meiner Frage wurde schon beantwortet. Wenn ich nicht irre, ist das große Nix-Packages-Repo aktuell auf GitHub. Ich persönlich bin absolut gar kein Fan von GitHub, weil Microsoft. Gibt es Pläne, dass das vielleicht mal was Eigenes bekommt oder dass man contributen kann per Mailingliste oder Ähnliches?
Habe ich bisher nichts von gehört.
Nix.
Aktuell gibt es so ein paar, ich sag mal, nicht technische Themen in der Community und da gab es dann auch dann so das Potenzial von Forks und so weiter. Und ich weiß auch, dass da auch dann Tendenzen waren, von GitHub wegzugehen. Aber zumindest jetzt NixPKG selber, also das Offizielle, sag ich jetzt mal, hat das jetzt nicht vor, soweit ich das mitbekommen habe. Was auch ein kleines Problem ist, ich persönlich nutze auch für meine persönlichen Sachen nur Codeberg. Und sehr viele Nix-Tools sind auch auf GitHub abgezielt, leider. Also so vor allem die ganzen CIs und so weiter, die wollen alle immer mit GitHub arbeiten. Und da muss man sich dann meistens entweder was selber bauen oder selber hosten, um dann auch auf anderen Git-Forges zum Beispiel arbeiten zu können, richtig?
Genau, ich würde dazu noch kurz sagen, wir haben halt so gerade eben, sag mal, die Nix-Community hat so gerade ein paar Probleme. Es gibt zum Beispiel vom Nix-CPP einen Fork und das ist alles momentan sehr spannend. Wir sind gerade in einer sehr spannenden Zeit für Nix. Wir wissen noch nicht, was passiert, aber egal was passiert, ob das jetzt auf GitHub bleibt, ob es irgendwann doch mal auf einer eigenen auf irgendeinem eigenen Git-Host ist und so, das wird sich noch ergeben, denke ich mal.
Für Leute, die definitiv kein GitHub benutzen möchten, man kann Patches über die selbst gehostete Discourse-Plattform einsenden. Das ist in dem Documentation von dem Contributor Guide dokumentiert.
Gibt es sonst noch Fragen? Ah ja, da gibt es noch eine Frage.
Also in Nix gibt es ja Paketnamen und Attributnamen und je nachdem, welches Tool man nutzt, also Nix Shell oder Nix Env, braucht man mal den einen oder den anderen und die unterscheiden sich irgendwie oft nur in Camel Case oder mit Bindestrich. Und was war da so der Gedanke, warum man das unterscheidet?
Also erstmal Pakete und Module sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Also wir haben, Pakete sind halt so Sachen, die man halt über Nix Shell und Nix Env installieren kann oder halt auch über seine Nix Config, und Module sind halt Sachen, die man halt in der Nix Config separat von den Paketen aktivieren kann und konfigurieren kann. Also prinzipiell sind die Module immer da, sobald du ein Nix OS zumindest hast, und sie werden alle immer evaluiert. Aber die sind halt meistens, also die meisten Module sind halt einfach aus. Aber prinzipiell, wenn du jetzt halt ein Modul hättest, was halt nur referenziert ist, aber keinen An-Aus-Toggle hat, dann hast du an der Stelle dann halt, ist das dann halt immer an. Aber wenn du jetzt außerhalb von NixOS Nix benutzt, also wenn du zum Beispiel auf Arch Nix benutzt, für die Leute, die das tun, habe ich ja auch mal eine Zeit lang gemacht, interessieren einen sozusagen nur wirklich die Pakete und die der Unterschied ist halt eigentlich einfach nur, nach was man sucht. Also wenn du jetzt auf search.nix.org gehst, gibt es ja oben den Paketreiter und den Modulreiter. Und beim Paketreiter findest du dann halt die Pakete. Und die sind halt manchmal so benannt, die sind aber eigentlich immer mit Bindestrichen benannt, soweit ich weiß.
Ja, ich würde auch sagen, das ist auch wieder Lack of Standardization.
Genau.
Also manchmal nimmt man dann einfach exakt den Namen, wie es upstream halt heißt. Bei Network Manager zum Beispiel mit großem N, großem M. Dann halt beim Package-Namen und auch beim Attributnamen, aber manchmal dann auch wieder anders. Also das ist wieder so eine Sache, da muss standardisiert werden.
Gibt es sonst noch Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, ein Riesenapplaus für April. Applaus für Scrumplex.